Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen.
Martina, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.
Dankeschön, dir auch.
Und für unsere Neujahrsfolge haben wir uns überlegt, dass wir ganz genau das Gleiche machen wie letztes Jahr, nämlich einen kleinen Recap. Wir haben das Feedback bekommen, dass das ganz cool ist für Leute, die das erste Mal in unserem Podcast reinhören, dass man so einen Überblick bekommt, worüber wir sprechen, was so die Themen sind, was wir alles abstecken. Und deswegen, ja, Martina, haben uns dazu entschlossen, das machen wir für 2025 auch. Und ich freue mich.
Du warst ja sehr fleißig und hast dir angeschaut, welche Folgen wir hatten. Es waren ja wieder sehr viele unterschiedliche und hast dir ein bisschen thematisch sortiert.
Also wir haben Anfang des Jahres einen riesen fetten Theorieblock gehabt und haben insgesamt übers Jahr verteilt eigentlich so 4 Theoriefolgen gehabt. Also Theoriefolgen, damit meinen wir, wenn wir über ein allgemeines Thema sprechen, was für die Konservierung und Restaurierung und Kulturguterhaltung relevant ist. Zum Beispiel haben wir über Lesbarkeit gesprochen. Das ja, war ein sehr, sehr intensives Thema, aber auch über Klimawandel im Allgemeinen und auch über immaterielles Kulturerbe und Notfälle. Das waren so die Theoriefolgen. Dann haben wir aber auch 2 Case Studies gemacht. Da werden immer ganz konkrete Fälle in der Konservierung und Restaurierung besprochen, meistens eben, wo wir über ein Projekt sprechen, woran wir arbeiten, im Speziellen, was da so die Probleme waren, wie wir das angegangen sind. Das sind meistens eben schon abgeschlossene Projekte. Dann haben wir aber auch 4 Interviews geführt mit Kolleginnen, die wir kennen, die eben entweder in der Restaurierung oder einfach auch im Kulturbereich arbeiten oder eben in verwandten Bereichen. Und was für mich persönlich auch sehr spannend war, dann haben wir auch noch 2 Umfragen gestaltet. Aber vielleicht, Martina, sprechen wir ein bisschen über diese einzelnen Segmente. Aber ich finde es eigentlich cool, dass wir so ein bisschen einen Mix gemacht haben, wo immer ein bisschen was von jeder Sparte sozusagen ist. Das finde ich eigentlich ganz, also ich finde es ganz cool.
Ja, ich muss auch sagen, als ich es mir nochmal angeschaut habe oder das Jahr 2025 rekapituliert habe, war ich sehr stolz auf uns, dass es doch so divers war und unterschiedlich und vielfältig. Und um auf diesen großen, den fetten Theorieblock zu sprechen zu kommen, den du anfangs genannt hast, dem haben wir ja den Thema Lesbarkeit gewidmet. Und ich muss sagen, es war sehr spannend. Ich habe selber wieder viel Wissen aufgefrischt oder auch Neues gelernt. Aber ich muss auch sagen, es war wirklich anstrengend. Also wir haben sehr viele Treffen und Stunden in die Vorbereitung immer investiert. Das geht halt bei einer Case Study ein bisschen leichter, weil man halt wirklich in der Sache drinnen ist und eh tagtäglich dann mit dem Projekt oder so zu tun hat. Das geht dann ein bisschen besser von der Hand, aber bei Lesbarkeit haben wir uns schon richtig reingetigert, aber es hat sich gelohnt, weil wir eben in den ersten 2 Folgen so ein bisschen theoretisch das Thema abgehandelt haben, auch eben mit unserem ersten Interviewpartner, der eben auch Kunsthistoriker ist und eben eine andere Perspektive eingebracht hat. Und ja, und dann, was für uns besonders spannend war, sind wir zu der Umfrage gekommen, wo wir einerseits Besucherinnen im Kunsthistorischen Museum zum Thema Lesbarkeit anhand einer ausgewählten Skulptur in der antiken Sammlung befragt haben und aber auch eine Umfrage an Kolleginnen, also Restauratorinnen in Österreich ausgeschickt haben und deren Ansichten und Vorstellungen zum Thema Lesbarkeit erfragt haben. Ja, und das haben wir dann noch ausgewertet. Und ich muss sagen, was mir da einfach wirklich gut gefallen hat oder was ich sehr, sehr lehrreich und sehr interessant fand, war eben diese Umfrage im Museum. Also einerseits die Fragen vorzubereiten, sich zu überlegen, okay, wir werden mit großteils Laien sprechen, wie formulieren wir die Fragen, auf was für Antworten könnten wir da bekommen? Wie können wir die auswerten? Und ja, das einmal zu gestalten, dann mit verschiedenen Personen zu testen, ob das alles verständlich formuliert ist und dann auch wirklich ins Museum zu gehen und 2 Tage mehr als 100 Leute zu befragen. Ja, da bin ich schon teilweise ein bisschen über meinen eigenen Schatten gesprungen, weil wirklich sich ins Museum zu stellen und dann auf wildfremde Leute zuzugehen und zu sagen, hey, wir machen einen Podcast, möchtest du vielleicht an einer Umfrage teilnehmen und so uns helfen, unsere nächste Folge zu gestalten? Ja, das war schon ein bisschen Überwindung, aber es wurde dann immer besser. Am Vormittag noch ein bisschen zögerlich, aber dann war es easy für uns. Dann haben wir jeden angesprochen und ich fand das einfach so schön, wie die Resonanz war, also wie die Leute darauf reagiert haben, weil ich meine, wir haben eh gesagt, im Museum nimmt man sich ja wahrscheinlich Zeit, ist man jetzt nicht im Stress und busy unterwegs, aber es war wirklich so positiv, finde ich, das Feedback und die Leute haben sich wirklich Zeit genommen. Es sind noch wahnsinnig viele interessante Gespräche nach der Umfrage noch entstanden. Es haben sich die Leute einfach interessiert für das Thema, haben noch zusätzlich Fragen gestellt. Wir konnten auch unseren Podcast bewerben. Du hast dir damals echt süße und schöne Goodiebags vorbereitet. Ich hoffe, wir haben auch einige Hörer dazu gewonnen dadurch. Aber das ist mir einfach wirklich sehr positiv in Erinnerung geblieben. Also anstrengende 4 Folgen, aber auch sehr schön.
Ich habe es ähnlich empfunden. Also es war auch ein bisschen Neuland, das Thema. Das war ja so der Anstoß, warum wir das gemacht haben, dass Lesbarkeit einfach so ein geflügeltes Wort in der Restaurierung ist, aber niemand eigentlich da eine genaue Definition dazu weiß oder jeder wendet es auch ein bisschen anders an. Und sich da mal wirklich genau auseinanderzusetzen, wo ist denn der Hund begraben oder woran könnte das liegen, fand ich also auch für mich persönlich sehr, sehr spannend. Und ich muss auch sagen, es hat mich nachhaltig sehr geprägt, weil natürlich jetzt bei jeder Restaurierung denke ich irgendwie nochmal doppelt und dreifach nach, okay, welche Lesbarkeit unterstütze ich durch meine Bearbeitung oder durch meinen Eingriff in dem Objekt. Und aktuell, das würde ich gerne erzählen, habe ich ein Objekt in Bearbeitung, das ist schon etwas älter. Das ist so 30 vor Christus entstanden. Und im Laufe der Zeit wurden verschiedene Einritzungen am Objekt vorgenommen. Also das sind teilweise so kleine Zeichnungen oder Wörter oder ja Spiele, so wie Tic-Tac-Toe oder so ähnliches, entstanden. Und diese Einritzungen, die gehören jetzt schon zum Objekt. Das ist eben Teil der Objektgeschichte. Und das Objekt soll aber demnächst ausgestellt werden. Und jetzt ist natürlich das Ziel der Konservierung, dass museal präsentabel sein soll. Es soll schön quasi sauber oder ein gepflegtes homogenes Erscheinungsbild aufweisen. Das heißt, man sollte sich jetzt nicht an irgendwelchen Verschmutzungen stören. Aber man soll es jetzt auch nicht so gut reinigen, dass man diese Einritzungen nach wie vor sieht. Das heißt, wenn in diesen Vertiefungen noch ein bisschen Schmutz bleibt, dann kann man das ja viel besser lesen. Das heißt, die Oberfläche soll sauber sein, aber die Einritzungen soll man auch sehen. Und das heißt, das fand ich irgendwie für mich auch interessant, okay, eben einerseits Lesbarkeit, das Objekt sollte man als ein Ganzes schön wahrnehmen können, aber dieses Detail ist auch wichtig und das soll auch ein bisschen mehr hervorgehoben werden durch die Restaurierung. Und das fand ich eben auch einfach ganz spannend. Und auch, was du gesagt hast mit der Vorbereitung der Umfrage an sich für unsere Besucherinnen im Museum als auch unsere Expertinnen, unsere Kolleginnen in den Museen und in der Restaurierung, das war für mich auch Neuland. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass du da so viel Input reingegeben hast, weil du schon Erfahrungen hattest mit Umfrage erstellen und mit der Auswertung und ja, was es da eigentlich alles zu beachten gab, mit wie man welche Frage stellt und welche Art von Qualität der Antwort man erhalten kann und wie dann damit umzugehen ist. Also das war irgendwie auch mein persönliches Highlight, muss ich sagen, das Jahr, dass wir diese Umfrage gemacht haben, weil eben das habe ich noch nie so gemacht und es war irgendwie auch cool, im Museum dann zu stehen und auf die Leute zuzugehen. Also das fand ich auch sehr, sehr positiv, einfach diesen direkten Austausch und man hat eigentlich fast nur positives Feedback bekommen. Es ist jetzt keiner, der gesagt hat, ne, ist ja doof, ich will mit euch nicht reden, ich finde das bescheuert. Also das war ja niemand da, die waren ja alle sehr, sehr offen und das war auch sehr, ja, eigentlich sehr schön.
Und apropos schön, was ich dieses Jahr auch sehr schön fand, waren meine Spaziergänge in Wien und Wien-Umgebung bzw. Niederösterreich, die ich als Vorbereitung als auch als Nachbereitung unserer Wiener Wasser-Folge gemacht habe. Weil da hast du ja über die Restaurierung, Wartung und Pflege der technischen Bauten, die zur Wiener Hochquellleitung gehören, gesprochen. Und anlässlich dazu habe ich mich auf die Suche nach Einstiegstürmen gemacht. Und ich fand das halt sehr spannend, weil am Anfang dachte ich mir, okay, wo sind die? Dann findet man mal eines und dann sieht man sie einfach überall. Also ich war dann auch in Baden, habe sie natürlich auch gleich aus dem Bus heraus gesehen, eben wie zuvor genannt in Niederösterreich, nähe Lunzer See. Sie auch überall gefunden und natürlich ganz viele Fotos für Instagram geschossen davon. Aber die Folge, ja, die fand ich auch wirklich spannend. Dazu passend habe ich auch vor kurzem erst, bin ich über ein Interview gestoßen mit dem Leiter der Magistratsabteilung 31, Wiener Wasser, wo es eben genau um die Hochquellleitung ging. Eher der Fokus auf natürlich der Instandsetzung und Wartung und Pflege der Wasserversorgung und nicht so sehr auf den technischen Bauten und den Aquädukten und der Restaurierung. Aber was ich da interessant war, dass die letzten Interviewfragen haben sich auf Katastrophen und Notfälle bezogen, also auf das Notfallmanagement von Wiener Wasser, was natürlich wurde betont, es gibt es und Wien wird nie, auch wenn es ein Erdbeben gibt, Terroranschlag, einen bewaffneten Konflikt, Wien wird nie ohne Wasser dastehen. Also ich hoffe, es stimmt. Aber die letzte Frage hat sich auf den Klimawandel bezogen und das finde ich eine relevante Frage, weil wir ja in einer anderen Folge auch über den Klimawandel geredet haben und die Auswirkungen auf die Erhaltung von Kulturgut. Und die Frage an den Leiter vom Wiener Wasser war, ob sich eben veränderte Niederschläge oder weniger Schnee im Gebirge auch auf die Wasserversorgung auswirken wird. Und diese Frage hat er, ich würde mal sagen, er hat gesagt, das wird kein Problem darstellen. Man hat auch betont, dass Prognosen schwierig sind, vor allem was die Niederschläge angeht, dass die Temperatur zunimmt. Also darüber müssen wir ja nicht diskutieren, dass es wärmer wird, aber wie sich das Niederschlagsverhalten in einzelnen Regionen verändern wird, das ist einfach sehr schwierig, auch anhand verschiedener Modelle zu prognostizieren. Und er geht einmal davon aus, dass es übers Jahr verteilt gleich bleibt, also die Quellen genug Wasser zur Verfügung stellen werden, um die Hochquellleitungen zu speisen, aber die Magistratsabteilung oder die Stadt Wien natürlich auch darauf schaut, dass sie mehr in die Grundwasserversorgung investieren, also dass nicht nur die Hochquellleitung das Wasser bringt, sondern auch das Grundwasser mehr herangezogen wird zur Versorgung der Stadt und dass die ganzen Transportwege natürlich gut gewartet werden und ausgebaut werden, dass Wasserspeicher hinzukommen, dass einfach mehr Wasser auf Vorrat in der Stadt gespeichert werden kann, wenn es doch einmal einen Engpass gibt. Ich fand das Interview halt passend, weil es auch wie bei uns richtig diese Überleitung von der Folge Wiener Wasser zum Klimawandel gegeben hat.
Ein sehr spannendes Interview, das kenne ich noch nicht, das musst du mir noch nachher sagen. Das lese ich mir nämlich auch noch durch. Ich weiß nur, bei Neusiedl am Steinfeld wird ja gerade ein neuer Hochbehälter gebaut. Der wird 2028 fertiggestellt und ist auch dann der größte Wasserhochbehälter Europas. Also Wiener Wasser setzt da schon eben auf den Ausbau der Infrastruktur. Aber nicht nur das, sondern für die Vorbereitung unserer Folge habe ich auch gesehen, dass auch die Forstpflege extrem wichtig ist. Also da gibt es ja jährlich ein Monitoring und eine Inventur des Baumbestands und es werden ja auch laufend eben auf Rücksichtnahme des Klimawandels werden andere Baumarten gesetzt, die halt eben ein bisschen hitzeresistenter sind. Und man schaut eben, dass man wegkommt von diesen Monokulturen. Ich persönlich fand es sehr spannend, wie viele Komponenten da einspielen, die das Wasser beeinflussen. Und eben weil wir über Klimawandel dann so viel gesprochen haben, haben wir das auch als Anlass genommen, mit einer Kollegin ein Interview zu führen, die sich in ihrer Dissertation auch mit dem Klimawandel und deren Auswirkungen auf Natursteinobjekte im Außenbereich auseinandersetzt. Und ich finde, sie hat das sehr anschaulich und gut erklärt, welche Faktoren im Zuge des Klimawandels ausschlaggebend sind für die Verwitterung und vor allem die schnellere Verwitterung von Natursteinobjekten im Außenbereich und welche Natursteinarten mehr davon betroffen sind und wie wir uns Restauratorinnen in Zukunft wappnen können, wie wir diese Objekte noch besser, vor allem in den Wintermonaten, schützen können. Das fand ich auch spannend, weil es eigentlich das Resümee war, wir müssen jetzt nicht groß etwas Neues erfinden, sondern wir müssen eigentlich eh mehr auf diese Evaluierung, Wartung, Pflege und die Einhausungen einen Schwerpunkt setzen. Und das finde ich nämlich auch spannend, weil wir eigentlich im Jahr davor eine Folge über die Einhausungen gemacht haben. Und ich muss sagen, auch seitdem wir diese Folge gemacht haben, so wie es dir mit den Einstiegstürmen geht, geht es mir mit den Wintereinhausungen, weil ich sehe sie überall. Und es sind in Wien auch wieder welche dazugekommen.
Ja, und was ich bei dem Interview mit Maria auch spannend fand, war diese Betonung oder diese Wichtigkeit von Monitoring. Und ich fand es eigentlich fand ich es nicht schön, es war erschreckend, aber dass sie ja anhand des Monitorings, was sie mit ihren Probekörpern an verschiedenen Kulturstätten in Europa kontrolliert hat, also sie hat sich ja den Materialabtrag in einem Jahr angesehen von diesen Probekörpern, die sie vorbereitet hat, also was durch direkt Niederschlag, durch Luftfeuchtigkeit, durch einfach das Wetter und das Klima allgemein in einem Jahr an Material verloren geht von diesen Probekörpern. Das hat sie untersucht und sie konnte einen Materialabtrag feststellen. Das heißt, durch dieses einjährige Monitoring konnte sie belegen, okay, es gibt einen Materialabtrag. Und das ist ja oft die Sache mit dem Klimawandel, finde ich, dass man weiß, okay, das Klima verändert sich, aber es ist so schwer greifbar, weil es einfach so lange Zeiträume sind und man tendiert als Mensch, man will gleich irgendwie Resultate sehen, man will gleich sozusagen die Veränderung spüren und sehen. Und wenn man das nicht spürt und sieht, dann gibt es halt für manche Menschen nicht. Und das ist halt dieser Trugschluss. Und deshalb fand ich es halt schön oder gut für sie, dass sie es wirklich belegen konnte. Ist natürlich schlecht für die Objekte, dass es wirklich diesen starken Materialabtrag gibt. Und dass man dann eben auch sagen kann, dass durch die Zunahme an Kohlendioxid in der Luft und durch mehr Niederschlag in den kalten Monaten, dass da sozusagen auch nochmal diese Beschleunigung stattfinden wird. Also ja, einerseits schöne Ergebnisse, aber auch ein bisschen beunruhigend. Ja, und wenn wir noch weiter Richtung Ende des Jahres gehen, in den Herbst hinein, muss ich ja sagen, dann kam so ein bisschen meine Highlight-Folge für dieses Jahr. Ich habe nämlich überlegt, was ist mir so richtig in Erinnerung geblieben und welche Folge hat mir wirklich gut gefallen, welche fand ich sehr gelungen. Und ja, da muss ich einfach sagen, es ist Underwater Conservation. Also ja, die Folge, wo du zu deinem Projekt in Limmer in der Türkei beziehungsweise zu dem Projekt von dir und deiner Kollegin gesprochen hast. Und das fand ich einfach sehr, sehr spannend, weil ich in meiner bisherigen Berufslaufbahn es leider nicht geschafft habe, wirklich bei einer archäologischen Ausgrabung restauratorisch tätig zu werden, weil ich habe irgendwann Nepal den Vorzug gegeben und dann gingen sich die ganzen Projekte in der Türkei, vor allem in Ephesus, einfach zeitlich nicht mehr aus. Das heißt, ich hatte nie Gelegenheit, dort zu arbeiten, habe aber immer so viel Positives und Spannendes gehört von euch und auch anderen befreundeten Restauratorinnen, die dort gearbeitet haben. Ja, und deshalb ist so ein bisschen ein Wermutstropfen, dass ich es nicht geschafft habe und in absehbarer Zeit auch nicht schaffen werde, dort zu arbeiten. Und deshalb fand ich es einfach so interessant, wie du darüber berichtet hast, weil für mich dieses Projekt in Limmerer einfach so alles hatte. Also einerseits die herausfordernde Arbeit dort vor Ort, also wirklich Unterwasserkonservierung, den ganzen Tag in kaltem Wasser zu stehen, also die körperliche Herausforderung einerseits. Dann natürlich diese Kreativität, die euch abverlangt wird mit was für Materialien sind vor Ort verfügbar. Wie können wir Mauerwerk unter Wasser verfugen, ohne dass der Mörtel sich verflüssigt und sofort verschwindet? Wie kann man Unterwasserklebungen von Steinen, von Natursteinen durchführen? Also das fand ich sehr beeindruckend und spannend und lehrreich. Und dann auch das, dass ihr natürlich dort mit sehr vielen Menschen zu tun hattet, also nicht nur Kolleginnen und Fachkräften, sondern auch der Bevölkerung, die das ja als Badeplatz nutzt. Das heißt auch, diese sensible Herangehensweise, die ihr gebraucht habt, ihr musstet dort mit den Menschen auch interagieren und eine Lösung finden, die sowohl für die Bauten als auch für die Nutzerinnen und Nutzer nachhaltig und sinnvoll ist. Also ja, es war einfach so ein rundum schönes Gespräch mit dir.
Ah, Martina, ich werde ganz rot. Das ist sehr nett von dir, danke. Nein, ich muss sagen, mir hat das Projekt auch sehr gut gefallen. Und eben die Herausforderungen, die wir dort vorgefunden haben, auch sehr interessant waren und wir auch sehr viel wieder dazugelernt haben. Und ja, leider muss man sagen, wir haben ja noch keine Lösung vor Ort gefunden. Also die einzige Lösung, damit wir dort arbeiten können, war es halt, einen Zaun aufzustellen, wo die Bevölkerung das halt natürlich nicht so super fand. Aber ich muss jetzt demnächst eh nachfragen, weil es gab dann im Sommer nach uns einen Workshop mit Architekturstudenten, die sich eben genau dieses spezielle Problem angeschaut haben und ob sie vielleicht Lösungen gefunden haben, wie man eben nachhaltig die Bedürfnisse von allen ein bisschen abdecken kann, aber gleichzeitig natürlich die vorhandenen Reste noch schützt. Also das ist eh ein sehr, sehr spannendes Projekt und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder hin dürfen, weil es gibt noch ein paar Dinge zu tun. Und wegen des Wassers, ja, also da habe ich oft Rückmeldung bekommen, dass das irgendwie nicht geht. Wie kann man den ganzen Tag im 13 Grad kaltem Wasser arbeiten und irgendwie, es hat rundherum so 40 Grad und im Wasser hat es 13 Grad irgendwie. Man gewöhnt sich eigentlich sehr schnell dran. Also für uns war es dann nicht mehr so schlimm und ich muss sagen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Ort, muss man sagen. Und was auch natürlich toll war, ich die Gelegenheit gleich nutzen konnte, mit der Julia ein Interview zu führen. Das war eine Bauforscherin, die zeitgleich mit mir dort tätig war. Und sie hat ein bisschen über ihre Masterarbeit gesprochen. Und wir haben da auch ein sehr schönes Interview geführt mit lemürischen Hintergrundgeräuschen, die ganzen Zirpen und Grillen im Hintergrund. Das war auch noch sehr authentisch. Und das fand ich auch sehr schön, dass man ein bisschen weg von der Restaurierung einen kleinen Einblick in die Bauforschung gemacht haben und ja, wo so ein bisschen Überschneidungen sind und worauf Bauforscher achten, wie sie sich Natursteinoberflächen anschauen, unter welchen Aspekten. Also da habe ich persönlich auch wieder viel gelernt. Und ja, dann bin ich zurück und dann haben wir aber gleich wieder ein Interview gemacht. Und zwar mit der Marie-Christine in Schönbrunn und haben da quasi den roten Faden von Tourismus in Kulturstätten weitergesponnen und uns angeschaut, wie dieses Tourismusmanagement in Schönbrunn umgesetzt wird und funktioniert. Und da finde ich, da gab es auch sehr interessante Ergebnisse.
Ja, ich fand besonders auch die Umfrage, die sie dort durchgeführt hat unter den Besucherinnen, natürlich mit viel, viel mehr Antworten, als wir sie bekommen haben, aber sie hat das auch ein paar mehr Tage durchgeführt und hatte mehr Support. Aber es war einfach spannend, sozusagen auch diese Rückschlüsse ziehen zu können, wie sich Vorbildung und allgemeines Kulturinteresse von Besucherinnen auf deren Verhalten in einem historischen Gebäude auswirken. Auch, dass es kulturelle Unterschiede gibt, also je nachdem, aus welchem kulturellen Background man kommt oder auch aus welchem Land man kommt teilweise, konnte sie Indizien finden und das aber insgesamt mit kleinen Maßnahmen, also sei es ein wirklich Don't-Touch-Schild oder sonst irgendwas, man mit kleinen Maßnahmen, die man halt an den richtigen Stellen positionieren muss, viel erreichen kann, was die Sensibilisierung von Besuchern angeht. Also dass die meisten Besucher ja nichts absichtlich zerstören wollen, wenn sie eine Oberfläche berühren oder ein Möbelstück angreifen oder eine Tapete angreifen oder so, sondern dass es da auch viel um die Wahrnehmung und Gesamterfahrung von so einer historischen Innenausstattung geht. Also, dass es trotzdem auf der anderen Seite natürlich wichtig ist, Besucher zu sensibilisieren, okay, das sind historische Oberflächen, die sind empfindlich. Wenn du einmal draufgreifst, passiert vielleicht nichts, aber es greifen ja tausende Leute dann innerhalb kurzer Zeit auf dieselbe Stelle und das halten halt nicht alle Oberflächen aus.
Ja, das wurde ja extrem gut veranschaulicht mit diesen Touchpulten, die ja neu eingeführt worden oder relativ neu sind, dass eben am Besuchereingang solche empfindlichen Oberflächen gezeigt werden und die Hälfte davon ist durch ein Glas abgedeckt und geschützt und die andere Hälfte darf man berühren und anhand dessen kann man ja sehr gut sehen, wie diese abertausenden Berührungen zu diesem Materialabtrag und durch die Oberflächenveränderungen führt. Ich muss auch sagen, ich fand es extrem lustig, als sie erzählt hat, dass im Zuge der Umfrage herausgekommen ist, dass Leute aus Europa halt viel mehr auf Verbote ansprechen und Leute, die eher aus dem nordamerikanischen Raum kommen, fanden halt Informationen das bessere Mittel für eine Sensibilisierung und den richtigen Umgang von Kulturgut. Da habe ich mir auch gedacht, na super, wir Europäer, wir brauchen Verbote und Gebote. Und also das fand ich eigentlich sehr erheiternd. Und dann wurde es Dezember und unsere Weihnachtsfolge haben wir dem immateriellen Kulturerbe gewidmet und haben ein bisschen darüber gesprochen, was ist genau immaterielles Kulturerbe und welche Praktiken sind damit verbunden und haben natürlich anlässlich für Weihnachten konkrete Beispiele aus Österreich zu dieser Weihnachtstradition aufgegriffen. Und da muss ich gleich sagen, da habe ich Feedback erhalten. Ich wurde gefragt, wir haben in der Folge viel über immaterielles Kulturerbe gesprochen und haben dann Beispiele aufgezählt. Und die Frage war, was ist jetzt genau Kulturpraxis? Ist das quasi alles, was jetzt irgendwie eine kulturelle Handlung ist, die mit einer langjährigen Tradition verbunden ist oder auch mit einer erst kürzlichen Tradition, einfach ein Ritual, was wiederholt wird, dass das einfach in diesem Kulturkreis eine regelmäßige Praxis ist? Oder ist immaterielles Kulturerbe etwas, was wo offiziell niedergeschrieben werden muss, also wieder genau die Definition ist? Da gab es ein bisschen Unklarheiten. Und meine zweite Frage wäre, du hast mir erzählt, dass du ja parallel einen Beitrag geschrieben hast zu immateriellen Kulturerbe und Notfälle. Und da bin ich auch ein bisschen neugierig. Du hast den ja schon fertig geschrieben. Ob du sagst, dass du vielleicht eine Folge noch darüber machen möchtest oder ja, ob du uns da schon ein bisschen was erzählen kannst.
Also zur ersten Frage. Vielleicht vorab, ich finde das mit Definitionen und Begrifflichkeiten, ähnlich wie bei der Lesbarkeit, sehr schwierig beim immateriellen Kulturerbe. Weil es halt, ich glaube, wir haben es kurz angesprochen, der Begriff immaterielles Kulturerbe ist in der Definition, die wir in der Folge genannt haben, die UNESCO 2003 verabschiedet hat, genau definiert. Also was immaterielles Kulturerbe umfasst, da haben wir eben diese Traditionen, Gebräuche, Tanz, verschiedene kulturelle Ausdrucksformen etc. Ich glaube, dadurch, wenn man sich auf die Konvention bezieht, kann man diesen Begriff immaterielles Kulturerbe dadurch gut definieren und sagen, okay, das ist das und das, weil es steht in dieser internationalen Konvention. Also es ist mehr oder weniger fast ein bisschen genormt. Aber dann schwirren halt so viele andere ähnliche Begriffe in der Fachwelt oder auch im allgemeinen Sprachgebrauch herum. Und da finde ich es dann schwierig, das abzugrenzen, weil Kulturpraxis würde ich jetzt auch als einen Teil von immateriellem Kulturerbe verstehen. Aber natürlich ist nicht jede Kulturpraxis oder Praktik, die vielleicht auch jahrhundertelang irgendwo praktiziert wird, als immaterielles Kulturerbe in irgendeiner Liste oder in irgendeinem Inventar erfasst. Also es ist alles so ein bisschen, diese Begriffe greifen ineinander, je nach Kulturkreis und persönlicher Vorliebe, kommt es mir manchmal vor, benutzen Leute diese Begriffe oder werfen auch ein bisschen mit denen um sich herum. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es kein immaterielles Weltkulturerbe gibt, was man oft in den Medien liest. Das weiß ich auch von Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten. Die ärgern sich immer ein bisschen drüber, weil einfach wirklich Weltkulturerbe bezieht sich ganz klar auf Gebäude, Monumente, materielle Dinge, die laut Konvention, laut UNESCO in der Welterbeliste eingetragen sind. Und immaterielles Weltkulturerbe gibt es nicht. Also das ist das Einzige, was ich wirklich sagen kann. Das gibt es sicher nicht, aber bei den anderen Begrifflichkeiten, es ist schwierig. Aber ich hätte jetzt Kulturpraxis auch als immaterielles Kulturerbe gesehen, aber natürlich nicht jede Kulturpraxis oder Praktik ist offiziell in einer Liste als immaterielles Kulturerbe erfasst. Ich hoffe, ich konnte damit die Frage unseres Hörers halbwegs beantworten. Und zu deiner zweiten Frage. Ja, ich habe den Artikel geschrieben. Uhu, ich kann es kaum glauben. Er ist gerade in Begutachtung und ich habe jetzt noch kein Feedback von den Herausgeberinnen dazu erhalten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da eine eigene Folge machen. Es gab doch ein paar spannende Sachen, die ich dann noch herausgearbeitet habe. Würde jetzt den Recap ein bisschen sprengen, glaube ich. Aber gerne eine neue Folge in diesem Jahr.
Ja, Stichwort neue Folge in diesem Jahr. Wir haben natürlich schon ein paar Ideen gesammelt, worüber wir sprechen können dieses Jahr. Aber das wäre auch ein bisschen die Frage an euch. Also letztes Jahr haben wir halt einen, finde ich, recht guten Mix aus eben Theorie, Case Studies, Interviews und so gemacht. Gibt es vielleicht Themen, die euch besonders interessieren? Habt ihr Lust auf mehr Interviews, mehr theoretische allgemeine Themen oder mehr praktische Beispiele? Gerne könnt ihr uns euer Feedback per Mail schicken. Unsere E-Mail-Adresse lautet restaurierung.uncovered@gmail.com. Aber auch auf Instagram könnt ihr gerne uns eine Nachricht hinterlassen und wir werden auch versuchen, diese Umfrage auf Instagram zu veröffentlichen. Da könnt ihr auch auswählen, welcher Bereich euch besonders interessiert oder vielleicht habt ihr ein spezielles Thema, über das ihr mehr wissen möchtet. Also lasst es uns bitte gerne wissen. Wir freuen uns.
Ja, also ich hoffe auch, dass wir ein bisschen Input bekommen von unserer Community und von unseren Hörerinnen und Hörern. Und ja, es war ein sehr produktives Jahr 2025. Prosit Neujahr nochmal, liebe Anna, und auf ein erfolgreiches Jahr 2026.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns!